D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben heute Abend die perfekte Nuss für euch. Denn im Winter, da essen wir Nüsse, lecker Walnuss, Erdnuss, Macadamia. Wir wollten deshalb wissen, welche schmeckt am besten, welche ist am verträglichsten, welche macht uns fett und welche macht uns schlau, welche ist ökologisch okay, wenn wir sie essen. Die kulinarische Nussausgabe gibt's heute an diesem Dienstag unter dem Hashtag Nuss oder unter dem Hashtag Ho Ho Ho, weil ja auch Nikolaustag heute ist. Pascal Fischer hat seine Mütze schon längst abgezogen, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo.
Deine Lieblingsnuss?
Walnuss, die knacke ich gerne und dann sieht die aus wie Hirn, fühle ich mich wie so ein cooler Zombie.
Ja, da muss man auch noch richtig ran, da muss man die Schale erstmal zertrümmern oder so. Sowas Martiales, das passt zu dir irgendwie. Das ist so ein weiches Mandelnüsschen wäre nichts für dich gewesen. Wobei die Schale bei der Mandel, glaube ich, auch noch eine sehr harte ist. Die muss man ja auch erstmal geknackt bekommen, wie dem auch sei. Ja? Ihr kriegt auf jeden Fall auf die Nüsse heute bei uns und ihr könnt gleich was gewinnen. Karten für Live-Musik. Charlotte von Me and My Drummer erklärt:
Am 3. Advent ist es soweit, die nächste Ausgabe von D-Radio Wissen auf der Bühne steigt. Und wir sind mit dabei. Wir sind übrigens Me and My Drummer aus Berlin. Und wir würden uns freuen, euch kennenzulernen am 11. Dezember. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch in wenigen Augenblicken.
Am Mikrofon heute Abend ist Thilo Jahn. Euch einen schönen Abend.
D-Radio Wissen.
Heute ist der 6. Dezember. Heute ist Nikolaustag. Und genau deshalb bekommt ihr heute von uns Nüsse. Die Mandarinen waren nämlich schon alle. Wir lösen ein paar Rätsel um die große Frage, wie kann ich die Wahrscheinlichkeit eigentlich erhöhen, die leckeren Nüsse zu essen und die muffigen zu vermeiden. Die Radiowissen-Reporter Stefan Beuting, der hilft uns beim Knacken, denn Stefan mag Nüsse.
Nüsse. 1,7 Kilogramm ist jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr. Tendenz steigend. Seit 2010 ist der Markt für Nüsse um satte 50% gewachsen. Unter diesen Durchschnittswerten stehen Millionen Nussfreaks. Jeder mit seiner ganz persönlichen Lieblingsnuss.
Ja, ich esse gerne Nüsse, sehr gerne sogar. Ich mag Cashews besonders gerne und Macadamia.
Gibt es da so einen Favoriten?
Macadamia-Nuss.
Magst du welche?
Ja, aber ich vertrage sie nicht.
Eine Lieblingsnuss?
Die Walnuss.
Gerade habe ich Cashewkerne gegessen.
Wie viele von diesen 1,7 Kilogramm Nüssen, die jeder Deutsche im Jahr durchschnittlich verknackt, nicht so gut schmecken, das weiß keiner so genau. Wie viele leicht torfig sind im Abgang oder sogar schimmelig scharf oder am Ende so ein muffiges Aroma entfalten, genauso wie der eine feuchte, vergessene Waschlappen ganz unten in der Wäschetonne. Das ist das Nussrisiko. Das wäre doch schön, wenn man das minimieren könnte.
Eine olle Nuss, die kann ich erkennen.
Ja klar. Wenn es zu spät ist, wenn sie ausgepackt ist, in den Mund gesteckt, kleingekaut und schon mit Speichel versetzt zwischen den Zähnen klebt. Es muss doch eine Möglichkeit geben, der Nuss hinter die Schale zu schauen. Also vorher.
Das ist einfach optisch ganz schwierig, das zu beurteilen.
Sagt Dennis Burkhardt, Nussunternehmer, Nusskenner und Gründer des Startups Kernenergie. Das wäre super. Von außen checken, wie es drinnen aussieht. Geht aber nicht.
Sie kaufen die Nuss im Sack.
Alte Redewendung unter Nussexperten. Aber auf Nachfrage verrät Burkhardt dann doch noch zwei Dinge, mit denen er das olle Nussrisiko minimieren kann. Erster Tipp, frische. Keine alten Ernten andrehen lassen.
Also so älter die Nuss ist, desto muffiger wird sie.
Auf frische achten. Das ist aber gar nicht so einfach. Denn mindesthaltbar heißt nicht unbedingt super lecker. Burkhardt sagt, dass du, wenn du Pech hast, Nüsse bekommst, die im vorletzten Jahr geerntet worden sind. Der zweite Punkt, die Herkunft.
Also Endverbraucher kann am besten auf die Herkunft achten und auf die Frische. Und die Herkunft sagt eben viel über die Qualität aus.
Jede Nuss hat einen Ort, an dem sie gut gedeiht, traditionell beheimatet ist und sich rundherum wohlfühlt. Wie zum Beispiel bei der Haselnuss. Größtes Anbaugebiet ist die Türkei. Aber die richtig leckeren, die kommen aus dem Piemont.
Weil die Weinanbauer haben auf der einen Seite einen Weinhang und dann einen Nusshang. Und das ist harmonisiert einfach sehr, sehr gut. Und die klimatischen Bedingungen sind perfekt dort. Die Piemont-Haselnuss, die eben qualitativ einen besonderen hochwertigen Geruch und Geschmack auch mit sich bringt. Und es einfach kein Vergleich mit der normalen Haselnuss ist letztendlich.
Was der Haselnuss ihr Italien. ist für die Walnuss der Südosten Frankreichs.
Da kann man sagen, kommen sicherlich die besten Walnüsse der Welt kommen aus Grenoble. Das ist in Frankreich ein Anbaugebiet, wobei man natürlich auch nicht das ganze Jahr über die Mengen bekommt. Deswegen ist sie sehr exklusiv. Die Grenoble-Walnuss, die wird auch an Weihnachten ganz gerne jetzt in Nikolausstiefel reingepackt. Das ist einfach auch eine ganz tolle Nuss.
Piemont, Grenoble, für die Cashewnuss wäre das viel zu eng. Cashewnüsse wachsen in Brasilien und Asien entlang des Tropengürtels. Die brasilianischen sind dick, die asiatischen sind klein. Geschmacklich sind sie alle gut.
Können Sie nichts verkehrt machen.
Den genussigsten Unterschied sieht Dennis Burkhardt allerdings bei der Macadamia.
Ist meine Lieblingsnuss, ja, die habe ich ganz besonders gerne, richtig.
Die kommt gebürtig aus Australien. Burkhardt hat da so eine Farm entdeckt, in Queensland.
Und auch aufgrund der Bodenbeschaffenheit, der Wurzel, der Bäume, die Anbaugebiete sind schon etwas älter, macht eben den perfekten Geschmack aus. Ist ein sehr fruchtbarer Boden und dementsprechend ist der Geschmack, überträgt sich auch auf die Nuss.
Also nochmal zum Mitschreiben. Ganz wichtig, auf Frische achten. Geröstete Nüsse verlieren schon nach wenigen Wochen ihr Aroma und schmecken muffig. Bei Walnüssen und Haselnüssen können sogar Vorjahresernten einem den Spaß verderben. Und zweitens, die Herkunftsregion.
Gut, muss ich mir merken.
Die Tagesschau im Ersten, die hat ihr Fett wegbekommen, weil diese Nachrichtensendung nicht über die Festnahme eines unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings in Freiburg berichtet hatte. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, der Verdächtige soll eine Studentin vergewaltigt und ermordet haben. Warum hat die Tagesschau die Geschichte nicht gebracht, fragen sich jetzt viele. Die Tagesschau hat sich schon dazu geäußert. Sie sagt, der Fall, der hatte nur eine regionale Bedeutung. Außerdem wird nur selten über Kriminalverbrechen berichtet. In der Tagesschau. Ihr habt auf jeden Fall ein Recht zu erfahren, wie das bei uns in D-Radio Wissen läuft, wie wir in so einem Fall mit Nachrichten umgehen. Deswegen ein bisschen behind the scenes an dieser Stelle. Franziska Zecher ist unsere Nachrichtenchefin. Wann haben wir über Freiburg berichtet?
Wir haben tatsächlich zum ersten Mal gestern über das Thema berichtet, nämlich nachdem sich die Bundeskanzlerin zu dem Fall geäußert hat und dann auch wirklich eine riesige politische Diskussion darüber entstanden ist. Auf der einen Seite mit denen, die sagen, dass man diesen einen Fall jetzt nicht instrumentalisieren darf, um eben Stimmung gegen Flüchtlinge zu schüren. Mhm. Und auf der anderen Seite diejenigen, die jetzt die Politik für so einen schrecklichen Mord, wie er da in Freiburg passiert ist, verantwortlich machen. Da ist zum Beispiel die AfD und die hat ja erklärt, die Studentin sei Opfer der Merkelschen Willkommenskultur. Geworden.
Jetzt fragen sich sicherlich einige, wieso wird denn dieser Fall erst dann ein großes Thema, wenn die Politik was zu sagen hat? Wieso nicht schon, ja, wenn sich die Bevölkerung über was aufregt?
Ja, das, was du sagst, das ist wirklich eine berechtigte Frage, aber ganz so einfach ist es eben nicht. Okay. Es geht hier nämlich nicht darum, dass Politiker etwas zu dem Thema gesagt haben und wir deswegen dann auf dieses Thema draufgesprungen sind, sondern solche Themen, die entwickeln sich und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, an dem wir sagen, so, jetzt hat ein Thema eine gewisse Relevanzschwelle überschritten und jetzt müssen wir es machen.
Und gestern war es dann so, dass diese Schwelle überschritten war.
Genau so ist es. Allein schon deswegen, weil es eben diesen riesigen Aufschrei vor allem im Netz darüber gab, dass eben Medien wie zum Beispiel die Tagesschau nicht darüber berichtet haben. Okay. Aber ich will trotzdem mal erklären, warum wir nicht schon vorher darüber berichtet haben, weil das ist ja immer das, was den Medien jetzt auch vorgeworfen wird. Es gibt erstmal den Punkt, dass wenn wir über jeden Mord, dem eine Vergewaltigung vorausgegangen ist, wenn wir jeden Mord dieser Art melden würden, dann müssten wir eine ganze Reihe solcher Fälle berichten. Und dann müssten wir uns natürlich auch fragen, wieso nur über Morde, die in Zusammenhang mit Vergewaltigung stehen und nicht zum Beispiel auch Morde, die aus Habgier begangen wurden. Wenn wir das also auch noch machen würden, ja, dann würden wir tatsächlich in unseren Nachrichten fast keine anderen Themen mehr berichten und damit würden wir auch ein Stück die Realität verzerren. Es gibt aber noch einen zweiten Grund und zwar den, dass wir uns dem Pressekodex verpflichtet fühlen und da gibt es eine ziemlich wichtige Richtlinie, das ist die 12.1 und die möchte ich gerne mal zitieren. Da heißt es nämlich, in der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. Das heißt, als wir erfahren haben, dass es sich um einen minderjährigen Afghanen handelt, der für die Tat verantwortlich gemacht wird oder dem sie vorgeworfen wird, da haben wir uns gesagt, okay, dass er Afghane ist, hat nach unserem derzeitigen Kenntnisstand nichts damit zu tun, dass er möglicherweise diese Tat begangen hat. Möglicherweise, weil ja immer noch die Unschuldsvermutung gilt. Mhm. Und der 17-Jährige ist außerdem minderjährig. Da haben wir also nochmal eine ganz spezielle Verantwortung.
Ab wann wäre denn ein Mordfall in den Nachrichten so groß, so relevant, dass wir darüber berichten?
Na, die Hürden sind da bei uns ehrlich gesagt ziemlich hoch. Über solche Einzelfälle berichten wir eigentlich so gut wie gar nicht. Ich selbst kann mich nur an eine Ausnahme erinnern. Das war der Fall Peggy. Da haben wir darüber berichtet, als der Leichnam des Mädchens gefunden wurde. Da haben wir auch in der Redaktion ziemlich lange diskutiert und uns am Ende dazu entschieden, es zu machen, weil es vorher einen großen Prozess darum gab, wobei der zuerst Verurteilte später freigesprochen wurde. Also es war eine Riesengeschichte. Und dann war der Fall für uns auch nochmal relevant, weil es fälschlicherweise ja einen Zusammenhang zum nationalsozialistischen Untergrund gab.
Also das ist der Prozess, der dann eben bei uns passiert, dass sich damit auseinandergesetzt wird, dass die Argumente auf den Tisch gebracht werden. Aber manchmal berichten wir in den Nachrichten ja auch von Morden an Frauen zum Beispiel, ne?
Ja, das machen wir tatsächlich. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Wir haben über einen Mord an einer Schülerin in Argentinien vor kurzem berichtet, aber erst nachdem es dort landesweit Proteste gab gegen Gewalt gegen Frauen. Hier geht es uns also nicht um den Einzelfall, sondern um zu zeigen, das ist in Argentinien ein großes gesellschaftliches Problem, denn dort werden jedes Jahr unzählige Frauen ermordet.
Jetzt kommen wir noch zum Abschluss mal wieder zurück nach Freiburg. Dieser Fall dort wird ja eure Arbeit oder unsere Arbeit in der Redaktion beeinflussen. Was glaubst du?
Ja, also so ein Fall beeinflusst unsere Arbeit eigentlich immer. Und die Kollegen werden jetzt mit Sicherheit noch mehr über jeden solcher Fälle diskutieren, als wir es ohnehin schon tun. Also wir diskutieren sehr viel in der Redaktion. Ich hoffe nur, dass wir nicht dahin kommen, dass wir jetzt auf jeden solchen Fall aufspringen und ihn machen, nur um Angriffe gegen uns zu verhindern. Wir sind nämlich tatsächlich Standards verpflichtet, also der Sorgfaltspflicht und dem Pressekodex, und davon möchte ich auch nicht abrücken.
Franziska Zecher, unsere Nachrichtenchefin über die Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung in Freiburg. Und das Gespräch mit Franziska habe ich bereits vor der Sendung geführt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
An dieser Stelle geht's gruselig los mit der nächsten Geschichte. Hinten raus wird's aber sehr, sehr lustig, versprochen. Ein Mann in Queensland, Australien, hat am Strand ein Brustimplantat entdeckt und denkt natürlich sofort an einen Mord. Was dann passiert, sprengt die Vorstellungskraft der Internetsgemeinde. Pascal Fischer, nochmal ganz kurz, wie ging's los? Ihr ganze Geschichte von A bis Z.
Ja, der Mann ist an der Sunshine Coast spazieren gegangen. Da hat er am Strand so ein durchsichtiges, wabbeliges Pad gefunden. So handgroß, rund. Klar, ein Brustimplantat, hat er sich gedacht. Aber natürlich ohne Brust und ohne Frau dran. Wahrscheinlich also der Überrest eines schändlichen Mordes oder zumindest einer Ertrunkenen, also vielleicht eines Unglücksfalls, die sich dann ja verwesend aufgelöst hat. Dann ist dieses Silikon rausgeflutscht und ist übergeblieben und wurde angeschwemmt.
Ne? Schönes Bild.
Ja, der Mann hat dann also dieses Beweisstück in einen Plastikbeutel gepackt, alles zugetackert und ist damit zur Polizei gegangen.
Hat die Polizei Opfer und Täter gefunden?
Nö, die Beamten in der Polizeistation namens Maroochydore hatten einen ganz anderen Verdacht, und der hat sich dann in der Untersuchung auch bestätigt. Es war ein Brustimplantat. War es nicht, sondern eine Qualle.
Ah.
Ja, was ist das nur für eine Welt, ne? In der Menschen Brustvergrößerungen näher sind als lebende Tiere. Naja, also Leute, schaut weniger Internetpornos und geht mal öfter in die Natur.
Word, word. Pascal Fischer, Lebensphilosoph und Quallenliebhaber in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Milwaukee, Memphis und Dallas haben keine Lust mehr auf Trump, zumindest deren NBA-Teams, inklusive Dirk Nowitzki. Heute kam die Meldung, dass diese Teams in keinem Trump-Hotel mehr übernachten wollen, aus Protest. NBA-Star LeBron James sagt, nö, in einem Trump-Soho-Hotel New York, da möchte ich auch nicht mehr übernachten. Das ist mal ein Statement. Ein anderes Statement gab es auch von der Stadt New York selbst, beziehungsweise von der Polizei dort. Wir brauchen nämlich mehr Geld zur Sicherung des Trump Towers, Privatwohnung von Donald Trump. Das ganz große Ding. Was es da zu sichern gibt, sprechen wir drüber mit Georg Schwarte, der sich den Trump Tower für D-Radio Wissen mal ein bisschen genauer angeschaut hat. Guten Abend, Georg.
Hallo, guten Abend.
Die Polizei New Yorks hat eine Rechnung aufgestellt, $35 Millionen für den hohen Sicherheitsaufwand. Wie soll Trump in New York denn beschützt werden?
Und es sind nur die 35 Millionen Dollar bis zur Amtseinführung, bis zum 20. Januar. Und gerechnet vom Wahlabend bis dahin. Jeden Tag circa 1 Million, sagt der New Yorker Bürgermeister. Und wenn man davor steht, glaubt man ihm es auch. Die haben einen Schichtdienst eingerichtet. 50 zusätzliche Polizisten der NYPD, der New Yorker Polizei, 50 Verkehrspolizisten zusätzlich. Denn immer wenn Donald Trump im Haus oder in der Nähe ist, wird eine komplette Fahrspur der Fifth Avenue, das ist keine Seitenstraße, das ist die Einkaufsstraße hier in New York, komplett gesperrt. Absperrgitter nicht nur vor dem Tower, sondern auch in den Seitenstraßen. Die Seitenstraßen sind dicht. Secret Service steht an allen Eingängen. Es gibt Taschenkontrollen, es gibt Zugangspunkte. Ich selbst habe ja versucht reinzukommen. Da wird man gefragt, wo will man hin? Habe ich gesagt, ich will zu Tiffany's. Das ist der Nachbar, ne, mit den schicken Klunkern nebenan. Da wurde ich durchgelassen, meine Tasche wurde kontrolliert. Dann steht man vor dem Trump Tower und da steht dann noch mehr Polizei. Ein wirklich putziges Bild, ein schwarzer Doorman in einem Livree mit Zylinder auf dem Kopf und neben diesem Doorman stand ein bis an die Zähne bewaffneter in kugelsicherer Weste mit Maschinenpistole und Stahlhelm, ein Secret Service Beamter. Das war ein Bild für die Ewigkeit. Also die Stadt New York sagt, das ist ein Albtraum für uns, das kostet und wir wollen das Geld zurück.
Dieser Secret Service, der sitzt ja auch im Gebäude, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar auf 2 Etagen. Folge dem muss er ja Trump Geld überweisen, Miete, oder?
Das ist das Putzige daran. Man muss sich vorstellen, der Secret Service, sie haben kalkuliert, möglicherweise brauchen sie im Schichtdienst insgesamt 250 Beamte. Sie wollen 2 Stockwerke im gesamten Trump Tower mieten, um die Leute da einzuquartieren, tatsächlich wohnen zu lassen. Das Ganze soll kosten 3 Millionen Dollar pro Jahr an Miete. Ja, das Geld geht dann an Donald Trump. Das heißt, der Secret Service bezahlt dem Mann, den der Secret Service beschützt, Geld dafür, dass er den Mann, den er beschützt, beschützen kann. Also,
der Mann ist
Geschäftsmann.
Das ist eine schöne Wurst, würde ich sagen. Georg, abgesehen davon, dass du zu Tiffany's wolltest und du es gerade gesagt hast, hast du auch gesagt, wer Trump verstehen will, muss in diesen Tower rein, muss diesen ansehen. Was versteht man denn dadurch besser?
Es ist eine Ansammlung von größenwahnsinniger Hässlichkeit. Ich kann es nicht anders sagen. Okay, Geschmack ist, wenn man es trotzdem macht, er hat es trotzdem gemacht. Das Ding ist braun-golden in den Himmel gebaut, 202 Meter hoch, übrigens viel zu niedrig für seinen Geschmack. Als er damals das Ding entwerfen lassen, hat er sich das Modell angeguckt, stand vor seinen Architekten und sagte, Mensch, das sieht ja mickrig aus hier. Kann man den nicht höher machen? Die haben gesagt, nee, sie haben nur die Rechte für 202 Meter. Ja, aber das General Motors Gebäude nebenan, das ist doch viel höher. Mhm. Könnte das nicht absägen? Und dann mussten die Architekten bei dem Modell die Spitze absägen, nur damit Donald Trump zufrieden war. Hat sich das Modell angeguckt und gesagt, so sieht's doch viel besser aus und ist gegangen und war zufrieden. Gut, wenn wir reingehen in den Trump Tower. Wie gesagt, Geschmack ist, wenn man es trotzdem macht. Seine erste Frau Ivana hat in Italien einen kompletten Berg gekauft, um diesen rosa Marmor zu verbauen. 2500 Tonnen rosa Marmor. Die Wände hoch, der Boden, überall rosa Marmor. Ein Traum in rosa plus Gold. Überall Gold. Goldene Fahrstühle, goldene Rolltreppen, die hochgehen. Das Atrium komplett vergoldet und der Rest ist rosa. Wunderschön.
Für Liebhaber.
Ja. Für Liebhaber. Weiter kommt man nicht, in seine Privatgemächer kommt man gar nicht rein, aber wenn man reingucken könnte, und es gibt Bilder ja aus seinen Privatgemächern, da sieht es noch viel schlimmer aus. Amerikanische Comedians haben schon gewitzelt, er muss den gleichen Innenarchitekt gehabt haben wie Saddam Hussein damals. Also ein Traum in Gold, ein Hauch von Versailles, allerdings eben in einem modernen Wolkenkratzer mit antiken Statuen, mit Gobelins an den Wänden, mit viel Teppich, viel Plüsch, viel Bord, Goldborten und Säulen und es sieht aus wie Versailles, nur ist es nicht Versailles, aber er führt sich auf wie der König von Versailles, ein Louis XIV mitten auf der Fifth Avenue.
Man merkt, es hat dich dann doch schon beeinflusst. Ne? Also man merkt es auch in der Art und Weise, wie du sprichst, dass das da ist noch was hängen geblieben natürlich bei dir. Diese Spitzenthematik, auch diese Höhe, also 202 Meter hast du schon gesagt. Jetzt zählt dieses Gebäude ja laut Wikipedia 58 Stockwerke. Donald Trump selber sagt aber 68. Also wo fliegen denn die 10 dann noch? Sind das so Zwischengeschosse oder was?
Ja, der Mann hat eine eigene Art, mit Fakten und Wahrheit umzugehen. Haben wir mehrfach schon gemerkt. Bei seinem Gebäude hat es angefangen, 79 hat er das in Auftrag gegeben. Dann dachte er, ach, also 58 klingt ein bisschen kleinkariert, zumal das Atrium ja 5 Stockwerke enthält. Da sagt er, dann machen wir das, zählen wir nochmal dazu. Und die nächsten 19 Stockwerke, da sind im Augenblick Büros und andere Unternehmen untergebracht. Die zählen wir auch einfach mal nicht mit. Dann fangen wir beim 30. Stock an und setzen einfach nochmal 10 obendrauf, die gar nicht da sind. Also der Tower hat jetzt 68 Stockwerke, laut Trump. Seine Kinder sagen auch, sie haben ihr Penthouse im 68. Stock, den 68. 60. Stock gibt es nicht, es sind nur 58. Aber die Wahrheit ist, wenn Donald Trump es sagt, und das sind 68 Stockwerke. Und man muss dazu sagen, er hat damit angefangen in New York mit diesem Trick sozusagen, Gebäude höher auszuweisen, denn hier gilt auch, je höher man wohnt, desto reicher und einflussreicher ist man. Und es gibt hier neue Hochhäuser. Einer ist gerade gebaut worden in der 57. Avenue. Angeblich 90 Stockwerke, wenn man als nachzählt, sind es nur 75. Aber der 90. Stock ist verkauft, ein Penthouse für über 120 Millionen Dollar.
Da wird also ordentlich gemauschelt. CNN berichtet fast täglich, macht Aufsager mit Reportern vor diesem Trump Tower. Georg, ich weiß, du bist gestandener Journalist, aber jetzt mal ganz ehrlich an dieser Stelle, hast du auch schon ein Selfie gemacht mit dem Trump Tower?
Nein, ich habe noch kein Selfie mit dem Trump. Nein, habe ich nicht.
Sehr schön. Das ist doch mal so, kann man da aufhören. Im Gebäude, das beeinflusst, geöffnet von 8 bis 8 für die Öffentlichkeit, der Trump Tower in New York, soll alles teurer werden oder ist teuer wegen der Sicherheit dort.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Am 20. November, da haben wir euch bei Facebook mitgeteilt, dass Angela Merkel nächstes Jahr nochmal antritt. Bundestagswahl, Kanzlerkandidatin. Mit folgenden Worten haben wir das gemacht. Jetzt ist es raus, Mutti will nochmal. Da habt ihr euch aufgeregt. Der Begriff Mutti weckt anscheinend frühkindliche Assoziationen. Hanne schreibt bei Facebook, hört endlich auf mit dem Mutti-Scheiß. Wollt ihr, dass Merkel euch wickelt oder das Fläschchen gibt? Und Rassner hat geschrieben, was soll dieses despektierliche Mutti? Wäre ein Mann Vati? Fragezeichen, sexistischer Scheiß. Punkt. Wir klären das an dieser Stelle für euch. Passt die Mutti-Bezeichnung, ja oder nein? Gesprochen habe ich deshalb mit dem Psychologen Stefan Grünewald, der Frau Merkel in seiner Analyse immer klassisch Mutter nennt. Ich wollte von ihm wissen, warum eigentlich dieser Mutti-Mutter-Vergleich bei Merkel, wer damit angefangen hat.
Also ich glaube, das hat sich eher bei Parteifreunden etabliert. Die Menschen beschreiben Angela Merkel immer als jemanden, der ein fast zölibatäres Leben führt, der keinen modischen Avancen folgt, der keine Hobbys hat, der nicht seinen Interessen hinterherläuft, sondern der mit Leib und Seele ganz für das Land und die Bevölkerung da ist. Und das hat schon den Muttercharakter. Das heißt, sie opfert sich buchstäblich auf für das Gemeinwohl. Sie hat eine ungeheure Überparteilichkeit. Gemeinsam ist aber, dass sie den Menschen lange Zeit bis zur Flüchtlingskrise das Gefühl gegeben hat, ich bin für euch da, ich überrasche euch nicht unliebsam, ihr könnt mir vertrauen und ich komme euch nicht mit irgendwelchen Wendungen, die ihr nicht vorausgeahnt habt.
Gerhard Schröder war jetzt ja nicht unbedingt der Papi, wenn man es mal ein bisschen weiter denkt. Lässt man sich bei Männern seltener zu so einer Einordnung hinreißen?
Ich glaube, das kann man jetzt nicht generalisieren. Es gibt Männer, die vielleicht eher als Vaterfigur erlebt worden sind. Schröder war eher ein Macho, ein Zampano. Man wusste, er läuft zu Hochform auf, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht. Von daher suchte man auch immer die Zuspitzung. Man entzog ihm vor der Wahl die Sympathie in der Hoffnung, dass er jetzt nochmal alles gibt.
Dieses Mutterbild, das Sie da mitbekommen von Menschen, die bei Ihnen auf der Couch sitzen, ist es denn immer gleich oder ist diese Mutter Angela Merkel variabel?
Sie hat sich sehr stark gewandelt. Also das Symbol von Angela Merkel, was lange Zeit mit ihr verbunden wurde, war ja die Raute. Die Raute ist aber ein Sinnbild für eine fürsorgliche Umgrenzung der Republik. Sie hat immer suggeriert, verlasst euch auf mich, ich lasse nichts Schlimmes an euch ran. Ihr habt quasi hier ein wunderbares Paradies und dieses Paradies sichere ich. Ich glaube, die große Wende in der öffentlichen Wahrnehmung kam, als sie die Raute, die Hände geöffnet hat, die Arme ausgebreitet hat. Sie ist von einer Schutzheiligen der Heimat mutiert zu einem internationalen Willkommensengel. Und auf einmal war die Frage da, auch die Enttäuschung da, wen liebt Mutter Merkel eigentlich? Die eigenen Kinder oder die fremden Kinder? Und das wurde unterschwellig im Grunde genommen als Verrat, als vollkommene Umkehrung erlebt, weil bisher das Gefühl vorherrschte, man muss sich um nichts sorgen. Frau Merkel hat die Wähler fast entmündigt. Sie hat immer wieder suggeriert, ihr könnt ruhig schlafen, ihr braucht euch nicht um die Politik zu kümmern. Ich übernehme alles. Und plötzlich kam so das böse Erwachen. Man sah sich mit Entwicklungen konfrontiert, die man am liebsten draußen gehalten hätte.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, Herr Grünewald. Angela Merkel hat ja heute gesprochen auf dem CDU-Parteitag. Kleiner Auszug aus der Rede, da sagt sie zum Beispiel,
Gerade in Zeiten wie diesen, ihr müsst mir helfen.
Und meinte damit die Unterstützung der Partei für ihre vierte Kanzlerschaft. Ihr müsst mir helfen. Ist es ein guter Ansatz für eine Mutter, glauben Sie?
Also es ist zumindest ein Schritt in eine neue Richtung, weil ich glaube, das große Problem war, dass sie viel zu lange die Mutter war, die im Grunde genommen nicht daran interessiert war, die Menschen zu beteiligen. Und ich glaube, der große Paradigmenwechsel ist, sie suggeriert jetzt zum ersten Mal ihre Schwäche und hofft, dass sie dann auch den Beistand bekommt.
Bisschen weiter in der Rede hieß es dann von Merkel heute:
Es sind sehr selten die ganz einfachen Antworten, die unser Land voranbringen.
Müssen Mütter eigentlich immer einfache Antworten liefern?
Müssen sie nicht, aber sie hat sehr lange einfache Antworten geliefert. Sie war letztendlich Sinnbild für eine permanente Gegenwart. Also sie hat suggeriert, die Zukunft mit ihren ganzen Krisen, die uns seit Jahren umbrandet, die kommt hier nicht an. Das konnte sie nicht einhalten. Wir müssen, sagen wir mal, uns ganz komplexen Problemen stellen. Und wenn wir versuchen, da jetzt mit einfachen Lösungen zu Werke zu gehen, dann verschlimmern wir die Misere nur. Mhm.
Müsste sie sich denn dann, um das zu schaffen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Grünewald, irgendwie neu erfinden?
Also sie müsste sich partiell neu erfinden. Sie müsste sich in einem viel stärkeren Maße erklären. Also es darf nicht der unergründliche Ratschluss der Mutter sein, den sie alternativlos preisgibt, sondern sie muss ganz dezidiert die Beweggründe ihres Handelns erläutern, damit die Menschen sie verstehen, damit sie bereit sind, ihr dann auch zu folgen. Und sie sollte die Menschen stärker beteiligen. Also wir schaffen das, scheitert auch daran, weil keiner weiß, wer mit dem Wir gemeint ist, weil keiner einen genauen Plan hat, was er genau denn leisten soll.
Angela Merkel wird oft als Mutti bezeichnet und viele finden das Quatsch. Wir haben deshalb versucht zu klären, welche Verbindung es da gibt, Kanzlerin, Mutter. Tatsächlich Einschätzungen waren das von dem Psychologen Stefan Grünewald. Mutti würde man niemals davon erzählen, dass man das besitzt. Sexspielzeug. Wenn es darum geht, dann sind die Deutschen eher zurückhaltend, aber nicht verklemmt. Es gibt zu diesem Thema eine neue repräsentative Studie von der Internetplattform YouGov. 1009 Personen wurden da bis Ende November befragt. Pascal, wer besitzt denn laut dieser Umfrage Sexspielzeug?
Immerhin ein Viertel der Deutschen besitzt Sextoys. Aber 7 von 10 eben auch nicht. Und dann gibt's klare Unterschiede auch noch beim Alter. Nur jeder 8. über 60 versteckt da was im Schränkchen. Aber die 18- bis 29-Jährigen, die sind aufgeschlossen bis geil. 37% probieren mit Spielzeug rum im Bett. Und ob Mann oder Frau, das macht übrigens gar keinen Unterschied.
Was ist mit denen, die nix haben?
Ja, die sind jetzt auch nicht verklemmt oder durch Religion gehemmt oder was auch immer. Das wurde eben auch gefragt. 7 von 10 Leuten ohne Sexspielzeug sagen einfach, wir brauchen das halt nicht. Und einige sind noch nicht einmal auf die Idee gekommen, sowas zu kaufen.
Völlig okay, muss man sich ja auch gar nicht rechtfertigen dafür. Haben ist die eine Sache, benutzen die andere.
Ja, und das ist der Punkt. 42% der Deutschen benutzen das Zeug weniger als einmal im Monat und nur 14% sind einmal pro Woche experimentierfreudig da im Bett mit Plastikzeug und so weiter. Also aufgeschlossen, entspannt, aber jetzt auch nicht übermäßig Dildo. Geil sind die Deutschen, offensichtlich dieser Studie zufolge.
Zurückhaltend, aber nicht verklemmt sind die Deutschen laut dieser Umfrage, wenn es um Sexspielzeug geht. Damit kann man doch mal leben. Hast du wirklich gerade geil gesagt, Pascal?
Ja, für dich.
Oh Gott.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Bundesverfassungsgericht, das hat entschieden, ihr habt es mitbekommen, den Energiekonzernen E.ON, RWE und Vattenfall steht Schadenersatz zu, weil die Bundesregierung sagt, muss alles schneller gehen, muss Schluss sein, früher mit der Atomenergie, das war anders abgesprochen, haben die Konzerne gesagt. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion, der kennt das Urteil von heute. Wie begründen denn die Richter in Karlsruhe ihre Entscheidung?
Die Begründung der Entscheidung stützt sich vor allem auf einen Vergleich des Ausstiegs von 2002 mit dem Ausstieg von 2011. Also der ursprüngliche Ausstieg der rot-grünen Bundesregierung sah ja Reststrommengen vor, die die Atomkonzerne verbrauchen durften. Und dann der Ausstieg der Merkel-Westerwelle-Regierung nach dem Unglück von Fukushima sah demgegenüber feste Abschalttermine vor. Und jetzt ist das Problem, dass eben für manche Atommeiler, es ging vor allem um Atommeiler von RWE und Vattenfall, dass es dort eben Reststrommengen gibt, die sich sozusagen ins Gehege kommen mit diesem festen Abschalttermin. Das heißt, man muss vorher abschalten, bevor man alles verbraucht hat, was man noch hat. Und darin sahen die Richter eine Verletzung gegen den Vertrauensgrundsatz und auch gegen den Gleichheitssatz. Es ging hier dann doch um eine Ausgleichspflicht, obwohl keine Enteignung vorliegt.
Das heißt, man muss abschalten, bevor alles verbraucht ist. Heißt aber auch, es könnte theoretisch auch noch länger gehen, sprich Laufzeitverlängerung?
Das ist jetzt eine der Konsequenzen, die theoretisch möglich sind. Politisch würde ich sagen nicht. Aber das ist natürlich sehr problematisch, weil man sich natürlich schon fragen muss, wenn der Gesetzgeber eigentlich alles richtig gemacht hat und auch alles machen durfte verfassungsrechtlich, warum gibt es dann überhaupt eine Ausgleichspflicht? Gerade in so einem sensiblen Bereich wie der Atomenergie, wo man doch im Grunde dem Gesetzgeber eigentlich sozusagen den Vorrang geben möchte und das als politische Entscheidung hinstellen möchte und eigentlich nicht als Entscheidung des Verfassungsrechts.
Wie hoch soll denn der Schadenersatz, der dort als angemessen beschrieben wird, sein?
Also eine Konsequenz des Urteils ist eben, dass es nicht sicher ist, dass es Schadensersatz geben muss. Es muss einen Ausgleich geben für diese Maßnahmen, für den zweiten Atomausstieg von 2011. Und da kann man sich jetzt Verschiedenes ausdenken. Man kann sich die Entschädigung in Geld ausdenken, man kann sich eine Laufzeitverlängerung ausdenken, man kann sich auch überlegen, dass es noch so eine Regelung gibt zur Strommengenübertragung innerhalb des RWE oder des Vattenfall-Konzernes oder auch, dass eben Strommengen, die noch übrig sind, veräußert werden, damit das sozusagen nicht verloren geht, den Konzern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da ist jetzt der Gesetzgeber gefragt. Man kann wirklich keine Zahl sagen. Ursprünglich waren ja diese Riesenzahlen im Raum, also 19 bis 20 Milliarden, die wird es de facto nicht geben, weil einfach diese Reststrommengen auch nicht mehr so viele sind. Aber immerhin, es ist ein Teilerfolg der Atomindustrie und es kann durchaus an die Milliarde rankommen, wenn man allein diese Entschädigung in Geld wählen würde.
Was glaubst du selbst, was ist ein realistisches Szenario?
Realistisches Szenario ist jetzt erstmal wahrscheinlich, dass dieser ganze Komplex eingebracht wird in die Verhandlungen, auch über die Kosten, die entstehen, langfristig. Entsorgung des Atomstroms.
Aber 2022, diese Jahreszahl geistert ja auch so ein bisschen im Raum, ist dann definitiv Schluss mit Atomkraft? So heißt es ja aus der Politik, oder nicht?
Es ist sehr sicher Schluss mit der Atomkraft, aber ganz hundertprozentig kann man es nicht sagen, weil diese festen Abschalttermine eben bis 2022 eine Kompensation bedingen, jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und wie diese Kompensation aussieht, wissen wir wirklich nicht. Wir wissen es nicht, aber politisch ist es vollkommen unwahrscheinlich, dass sich die Politik nochmal auf eine Verlängerung einlassen wird. Und es gab ja dieses Symbol, deshalb hat ja auch damals Schwarz-Gelb diese Zahl genannt, 2022, weil man auf keinen Fall zurück wollte hinter den rot-grünen Atomausstieg. Man wollte es sogar noch besser machen. Das hat aber jetzt leider eben dieses Urteil ausgelöst. Der Ausstieg von 2011 war eben nicht so gut gemacht wie der von 2002. Das muss man ganz klar sagen.
Welche Reaktion gab es von den Energiekonzernen heute?
Die Energiekonzerne haben sich relativ bedeckt gehalten. RWE hat reagiert. Sie haben darauf gepocht, dass sie eben einen Teilerfolg errungen hätten, dass ihnen durchaus Entschädigungen zustöhnen, dem Grunde nach zumindest. Und das war so der Tenor bei den Energiekonzernen.
Das Bundesverfassungsgericht, es hat entschieden, die Betreiber von Kernkraftwerken E.ON, RWE und Vattenfall können auf Entschädigung hoffen. Wie die aussieht, weiß man allerdings noch nicht, weiß auch noch nicht Max Bauer, mit dem ich über dieses Thema bereits vor der Sendung gesprochen habe.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Popcorn gab es anscheinend nicht erst seit der Erfindung des Hollywood-Kinos, nee, sondern schon vor 780.000 Jahren. So lange ist es her. Tina Kiesling weiß mehr.
D-Radio Wissen, Wissensnachrichten.
Kinovorführungen hatte der Homo erectus natürlich noch nicht, so eine Art Popcorn dagegen schon. Israelische Wissenschaftler haben die Funde einer Ausgrabungsstätte in Nordisrael ausgewertet. Dort sollen vor 780.000 Jahren menschliche Vorfahren gelebt haben und deren Speiseplan war wohl vielfältiger als bisher angenommen. Das Popcorn machten sie aus Samen von Stachelseerosen, die an einem Teich wuchsen. Die Samen wurden geröstet und poppten über dem Feuer auf. Aber nicht nur das. Reste von 55 verschiedenen Pflanzenarten konnten die Forscher nachweisen. Nüsse, Früchte, Samen und Wurzeln. Wasserkastanien gehörten dazu, geröstete Eicheln und Riedgräser. Die Forscher sagen, dass Archäologen beim steinzeitlichen Speiseplan den Fokus bisher eher auf Fleisch gesetzt haben, weil sich Knochenüberreste auch heute noch an Ausgrabungsstätten finden lassen. Pflanzen verderben dagegen schneller. Rückstände sind nur schwer zu finden und werden deswegen oft übersehen. In diesem Fall war das anders. Die Überreste wurden am Boden eines Sees gefunden. Dadurch blieben die Pflanzenrückstände länger erhalten als üblich. klassischer Fall von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Einer US-Studie unter Eltern zufolge verbringen viele von ihnen sehr viel Zeit vor Bildschirmen. Fast 1800 Eltern wurden gefragt. Rechnet man deren Bildschirmzeiten zusammen, sitzen die im Schnitt fast 9,5 Stunden täglich vor Rechnern, Fernsehern oder Tablets. Ein Großteil der 9,5 Stunden findet in der Freizeit statt, nämlich fast 8 Stunden. Da wird also getextet, getweetet, gegoogelt und mal noch eben das Wetter gecheckt. Gleichzeitig halten sich aber fast alle, nämlich 78%, für gute Rollenvorbilder, was die Mediennutzung ihrer Kinder angeht. Wenn sie sich selbst benoten müssen, dann geben sie sich in diesem Bereich eher gute Noten. Wenn viele junge Bienen nachrücken, wird es gefährlich für die Alten. Das ist das Ergebnis der Untersuchung von Bienenforschern aus Bern. In einem Bienenstock heißt das Prinzip ja Arbeitsteilung. Wie aber festgelegt wird, wer welche Aufgabe bekommt, das ist nicht so leicht auszumachen. Die Forscher sagen jetzt, die jungen Bienen sorgen dafür, dass die alten Bienen eher Aufgaben außerhalb des Bienenstocks übernehmen müssen. Da ist es für die Bienen aber gefährlicher. Sie sind dem Wetter ausgesetzt, Krankheiten und Feinden, zum Beispiel uns, den Menschen. Das liegt daran, dass Arbeitsbienen je nach Alter bestimmte Aufgaben haben. Sind sie jung, pflegen sie eher den Nachwuchs, später bauen sie das Nest und wenn sie alt sind, müssen sie eben raus auf Nahrungssuche. Je mehr junge Bienen da sind, die die Aufgaben im Nest übernehmen, desto eher müssen die Älteren ausrücken. Das reduziert deren Lebenserwartung deutlich, so die Forscher.
D-Radio Wissen.
Jetzt stellt euch mal eine Unterwasserzone vor, da lebt nichts mehr, da gibt's nichts, keine Fische, keine Pflanzen, nur noch ein paar winzig kleine Bakterien. Wir sind nicht im Hallenbad, sondern im Meer. Zonen ohne Sauerstoff, sogenannte Todeszonen. Davon gibt's tatsächlich mehrere und eine neue hat jetzt ein internationales Forscherteam gefunden, erzählen sie zumindest im Magazin Nature Geoscience. Die Zone ist 60 Quadratkilometer groß, bis zu 400 Meter tief im Golf von Bengalen. Das ist die Ostküste von Indien, geht dann rüber nach Myanmar und nach Thailand. Pascal, Todeszone klingt nach Horrorfilm oder zumindest nach Roland Emmerich, Weltuntergang, die ganz große Nummer. Wie tot ist denn diese Todeszone?
Na, komplett tot sind diese 60.000 Quadratkilometer nicht, aber so sauerstoffarm, dass herkömmliche Sensoren erstmal keinen Sauerstoff mehr in dieser Tiefe messen können dort. Ohne Sauerstoff gibt es natürlich kein höheres Leben. Pflanzen und Tiere, eher Fehlanzeige also. Weiter oben findet man aber Fische, sagt Dr. Gaute Lawick vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie.
Die können halt in der Oberfläche bleiben, wo es dann Sauerstoff ist und eventuell runtergehen in sauerstofffreien Wasser, aber wieder hoch zum Atmen.
Lawick ist Co-Autor dieser Studie, durchgeführt übrigens 2014 von deutschen, dänischen und indischen Forschern. Was es da unten dann aber gibt, trotz fehlenden Sauerstoffs, Bakterien, die Stickstoff freisetzen. Der entweicht dann und ist eben weg und ohne Stickstoff leider gibt es auch keine organischen Verbindungen.
Das heißt, neben Sauerstoff fehlt noch ein wichtiger Baustein für eben organisches Leben.
Genau, das sind jetzt alles sehr komplexe Vorgänge, die da ablaufen. Man sagt, der Stickstoffkreislauf gerät irgendwann aus dem Lot. Klimagase wie Lachgas oder auch Kohlendioxid werden freigesetzt. Das feuert natürlich die Klimaerwärmung an. Kohlendioxid steht dann auch nicht mehr für die Photosynthese in Pflanzen im Meer zur Verfügung. Also dann auch keine Pflanzen mehr durch all diese Prozesse, durch all dieses Kaputtgehen.
Droht es denn auch, dieses Ganze, was du da beschrieben hast, im Golf von Bengalen?
Ja, vielleicht. Erstmal haben sich die Forscher nämlich erschreckt, dann aufgeatmet, sich dann aber auch gewundert. Folgendes ist passiert. Erstmal haben sie keinen Sauerstoff dort gemessen. Alarm. Böses Zeichen. Stickstoff wurde aber auch nicht so recht freigesetzt. Erstmal in Warnung. Es gab aber trotzdem Bakterien da unten, die den Stickstoff eigentlich hätten freisetzen müssen. Gaute Lawick hat dann mit den anderen an vielen Orten dort im Meer hochsensible Sensoren in die See getaucht und das Ergebnis war, es gab doch Sauerstoff in Konzentration 10.000 Mal niedriger als an der Wasseroberfläche. Und das paradoxe Ergebnis war jetzt, durch das bisschen Sauerstoff arbeiten die Bakterien im Sparmodus, ziehen also weniger Stickstoff aus dem Meer. Heißt, das ist alles hier noch nicht ganz tot, aber steht so ein bisschen auf der Kippe in diesem Golf von Bengalen.
Machen wir nur ein bisschen Ursachenforschung. Wo kommt eigentlich so ein Szenario her?
Das gibt es auch natürlich ohne Zutun des Menschen, gerade in tropischen Gewässern, an allen Küsten der großen Kontinente, also zum Beispiel an den Westküsten Nord- und Südamerikas, Namibias und auch an der Westküste Indiens im Arabischen Meer. Also nicht erst seit Menschen gibt es diese Todeszonen, aber durch Menschen werden diese Zonen wachsen, sagt Gaute Lawick.
Es ist generell die Tendenz, dass Todeszonen immer häufiger vorkommen. Man hat eher lokale oder saisonale Todeszonen, die in Küstengewässern vorkommen. Und man hat auch die großen regionalen Todeszonen, die sich dann mit Klimawandel sich auch tendenziell ausweitet.
Gehen wir nochmal rüber an die Ostküste Indien. Wie sieht es dort in dieser Region naher Zukunft aus?
Naja, vielleicht nicht so gut. Da leben ja viele Menschen, die produzieren viel Abwasser. Diese Abwasser entziehen dem Meerwasser vor Ort dann noch mehr Sauerstoff, dann kippt alles noch schneller um. Außerdem gibt es Klimaerwärmung, wird das Wasser natürlich wärmer, bindet also weniger Sauerstoff. Nochmal ist es wie so eine Negativspirale. Also da ist dann wirklich eine Gefahr von einer absoluten Todeszone.
Wie wird man diese Todeszonen in Zukunft erforschen? Hast du es auch rausbekommen?
Ja, der Forscher sagt, man weiß ja nicht ganz genau, ob und wie schnell sowas jetzt umkippt. Man hat da mehrere Möglichkeiten. Eine davon, du machst Simulationen im Rechner mit einem wirklich riesigen Datenwust oder du guckst auch nochmal zu unterschiedlichen Jahreszeiten und nimmst Proben im Meer, denn vielleicht beeinflussen auch so Sachen wie der Monsun all die Werte.
Also mit der Nummer ist nicht zu spaßen. Eine neue riesige Todeszone ist im Golf von Bengalen an der Ostküste von Indien gefunden, erforscht worden. Klimawandel, Bevölkerungswachstum können bewirken, dass die Meeresregion eben abstirbt, mit möglicherweise eben Folgen für das Gesamtklima.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Fußball. Mesut Özil spielt heute Abend Fußball in der Champions League mit Arsenal London gegen den FC Basel. Und Mesut Özil ist der erfolgreichste deutsche Fußballer, wenn es um Social Media geht. Bei Twitter hat er mehr Fans als zum Beispiel der Basketballer Kobe Bryant und bei Facebook fast doppelt so viel Freunde wie Sängerin Madonna. Er kann das einfach, das mit dem Netz. Beziehungsweise nicht nur er kann das, sondern seine Freunde, seine Bekannten. Mesut Özil hat nämlich ein Netzwerk um sich herum gebaut, das fast ausschließlich aus Freunden und Familie besteht. Zum Teil noch Jungs vom Bolzplatz, Gelsenkirchen von früher und die arbeiten alle für ihn. Wer gehört zu dieser Özil-Entourage? Sprechen wir mit jemandem, der vor ein paar Wochen Mesut Özil in London besucht hat. Der Journalist und Autor Andreas Bock vom Fußballmagazin 11 Freunde. Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Aus dem Familienkreis von Mesut Özil, wer arbeitet denn da für ihn?
Aus dem direkten Familienkreis gibt es momentan zwei Leute. Das ist einmal Mutlu, sein älterer Bruder, der ist Geschäftsführer. Früher war sein Vater Mustafa der Geschäftsführer, mit dem hat er sich vor 2 Jahren zerstritten. Und dann ist noch Serda im Team. Serda Özil, das ist sein Cousin. Mhm. Der hat auch so eine Beraterfunktion. Allerdings, auf mich hat er den Eindruck gemacht, als ob er so eine Art Mädchen für alles ist.
Das heißt, Mesut Özil hat im Endeffekt eine Firma und diese Leute sind da alle angestellt und übernehmen sämtliche Dienste für ihn.
Genau, also da sind nicht nur seine Familienangehörigen dabei, sondern auch ehemalige Freunde aus Jugendtagen, auch neue Freunde teilweise. Also Leute, die er teilweise aus Gelsenkirchen-Bismarck noch kennt, aber auch Leute, die er irgendwie im Laufe der Jahre kennengelernt hat.
Mhm. Genau, dann gibt es zum Beispiel Baris Tifchi, sein bester Freund aus Jugendtagen. Den kennt er wirklich, seitdem er das erste Mal gegen Ball gekickt hat, auf dem Bolzplatz in der Olgastraße in Gelsenkirchen-Bismarck. Dieser Baris hat früher als Einzelhändler gearbeitet in der Autobranche und wird jetzt heute in der Özil Marketing GmbH auch als Berater und Scout geführt. Dazu muss man wissen, all diese Jungs von früher, die haben das Beratergeschäft nicht wirklich gelernt. Also das funktioniert tatsächlich so learning by doing, beziehungsweise sie werden oder wurden angelernt von einem Bekannten, der heißt Dr. Erkut Sögut. Mhm. Das ist der einzige quasi in der Firma, der eine Spielerberaterlizenz hat. Der ist studierter und promovierter Jurist und der ist sowas wie der strategische Kopf der Firma.
Hat Mesut einfach ein sehr großes Herz für seine Familie oder für alte Freunde oder was steckt hinter dieser Beschäftigung?
Also ich würde erst mal sagen, er hat ein sehr großes Herz. Was jetzt nach Fürsorge klingt, mag ein wenig überholt wirken, aber ich gebe das einfach mal so wieder, wie mir das so rüberkam. So. Mesut hat irgendwann zu mir gesagt, so einen ganz schönen Satz, also der einen auch echt ein bisschen anrührt, auch wenn er ein bisschen kitschig ist. Er sagte, als wir Kinder waren und in der Olgastraße Fußball gespielt haben, auf dem Bolzplatz, da haben wir uns geschworen, wenn einer das von uns schafft, nach ganz oben, dann nimmt er die anderen mit. Das hat ja fast so ein bisschen so Ghetto-Romantik, wie aus irgendeinem Hip-Hop-Film über Eminem oder wie noch immer. Und dann hat es auch noch so einen ganz pragmatischen Grund. Er meinte, damals wollte er immer mit seinen Jungs, also als er schon geschafft hätte, wollte er immer so gerne mit seinen Jungs in Urlaub fahren. Konnte das aber nie machen, weil seine Jungs irgendwie von ihren Arbeitgebern wiederum nicht frei bekommen haben oder ihnen einfach das nötige Geld fehlte. Dann hat er sich irgendwann gesagt, ey, ich gründe eine eigene Firma, stelle meine Jungs alle an und gebe denen halt das Geld, beziehungsweise gebe denen dann Urlaub.
Hängt er denn mit seinen Jungs, mit denen er auch eben beruflich zu tun hat, auch ab oder vermischt sich das dann gar nicht mehr, sodass sie einfach nur angestellt sind und eben nicht bei ihm auf dem Sofa rumflätzen und Playstation spielen?
Nee, der hängt total mit denen ab. Also als ich da war, hatte er Geburtstag und am Abend sind sie halt alle dick feiern gegangen. Deswegen waren an dem Tag halt wirklich auch in dieser VIP-Familienloge waren 12 bis 13 Freunde da, von denen bestimmt 10 Leute aus der Olgastraße noch sind, also aus der Jugendzeit in Gelsenkirchen-Bismarck. Und die hingen dann am Abend alle da ab und haben Playstation gespielt und haben halt abgehangen, so wie alte Buddies.
Gibt es eine Geschichte, Andreas, die du besonders bemerkenswert fandest bei deiner ganzen Recherche?
Als ich da in der Familienloge war, habe ich halt diese ganzen alten Buddies und Brudies und Bros kennengelernt. Da gab es halt einen Typen, der heißt Erkan, der arbeitet jetzt mittlerweile auch in der Özil Marketing GmbH. Und der lief durch das Stadion als wie so ein Kind, das erste Mal in Disneyland reingeht oder so. Ne? Also total aufgeregt, total aufgekratzt, obwohl er jetzt schon ein paar Mal da war. Der hat früher als Tankwart gearbeitet und der ist jetzt halt auch angestellt bei Mesut. Und dann habe ich Mesut später gefragt, warum arbeitet er bei dir? Also hat er wirklich die Kompetenzen? Und sagt Mesut zu mir, was für Kompetenzen? Also der interessiert sich seit seinem Lebensjahr für Fußball, macht nichts anderes so ungefähr. Und das ist die einzige Kompetenz, die er braucht. Und der hat vor ein oder zwei Jahren ist der Vater geworden und da habe ich Sürgut gesagt, pass mal auf, der braucht mehr Geld, der kann seine Familie nicht als Tankwart ernähren, der muss unbedingt bei uns angestellt werden und so kam es dann.
Wenn einer es nach ganz oben schafft, dann nimmt er die anderen mit. Ein Grundsatz, den sich Mesut Özil und seine Freunde geschworen haben. Der Fußballer Mesut Özil hat es nach ganz oben geschafft und deswegen hat er seine Freunde und Bekannten einfach angestellt und ist damit erfolgreich. Nochmal ein Social Media Fact zu Mesut Özil an dieser Stelle. Mesut Özil erreicht mit einem 15-sekündigen Instagram-Video seines Hundes 1,2 Millionen Follower. Fast so gut wie wir. Das Gespräch mit Andreas Bock von den 11 Freunden haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet, denn heute ist Dienstag, da ist Champions League.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Make Christmas Great Again, angelehnt an dem Spruch Make America Great Again, den man von Donald Trump geht. Jetzt wird dieser Spruch aber, ja, wie will man sagen, missbraucht von Atheisten für eine Werbekampagne.
Ja, Make Christmas Great Again, das wird wirklich bald auf Billboards an Highways zu lesen sein, über die USA verteilt und darunter dann Skip Church, also mach Weihnachten wieder groß, lass die Kirche aus.
Was soll das Ganze?
Das kommt von American Atheist, das ist eine Atheistenorganisation und die wollen damit auf das Stigma der Atheisten aufmerksam machen. Unglaube sage nämlich nichts über die Moralität eines Menschen aus, sagt David Silverman, der ist der Präsident der American Atheists. Man solle Weihnachten einfach so feiern, wie man wolle und offen drüber reden. Naja, und so geht dann auch dieses Plakat, das zeigt dann zwei Frauen zum Beispiel, die sagen, ich glaube nicht mehr länger, meine Eltern werden schon drüber hinwegkommen.
Ich zweifle nicht an deinen Quellen. Nicht falsch verstehen, Pascal, aber wo hast du die Meldung jetzt her?
Aus den Agenturen, aber was lustig ist, wenn man das googelt, findet man das auf den konservativen Seiten zuerst. Also zum Beispiel Fox News und Christian Post. Also danke fürs Verbreiten, sage ich mal.
Schöne Kiste. Make Christmas great again. Und damit geht dieser Nikolaustag, Hashtag Nikolausstiefel, zu Ende. 6. Dezember, das war die Redaktionskonferenz mit Pascal Fischer und mit mir. Pascal gibt es morgen wieder, ich bin dann übermorgen wieder da. Ich muss morgen Nikolaus spielen. Ja, muss man auch mal machen, ne? In seinem Leben. Tschüss, einen schönen Abend.
Tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.